Ja, der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im Römerbrief. Paulus hat diesen Brief geschrieben im Jahre 56 wahrscheinlich, als er in Korinth war. Und dieser Brief nimmt ja eine gewisse Sonderstellung ein, weil die anderen Paulusbriefe an Gemeinden gerichtet waren oder sind, die Paulus selbst gegründet hat, die er gut kannte. Und der Römerbrief ist an eine Gemeinde gerichtet in Rom, die er nicht kannte. Er war noch nicht da gewesen, er hatte das vor, er wollte nach Spanien reisen und auf dem Weg dorthin in Rom die Gemeinde besuchen. Und dass er diese Gemeinde nicht kannte, das erklärt vielleicht auch die Ausführlichkeit des Römerbriefs. Wenn ihr an den letzten Sonntag zurückdenkt, da hatte Norbert ja auch einen Text aus dem Römerbrief und er hat zu Beginn die Gliederung des Briefs kurz erwähnt. Ich spare mal die Frage, wer es noch weiß. Also in den ersten 8 Kapiteln, Kapitel 1 bis 8, da legt Paulus das Evangelium dar. Es geht um Sünde, es geht um Rechtfertigung, es geht um Gnade. Alles wird detailliert beschrieben. Kapitel 9 bis 11, da geht es um die Rolle des auserwählten Volkes in Gottes Plan. Und im dritten Abschnitt, Kapitel 12 bis 15, Vers 16, oder Kapitel 16, ist nur noch der Briefschluss, also in 12 bis 15, da geht es darum, wie man das, was in den ersten 8 Kapiteln steht, praktisch umsetzt. Und ja, der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im 12. Kapitel. Also da geht es gerade darum, wie geht es jetzt tatsächlich los? Wie setze ich das um, was vorne geschrieben ist? Vorgeschlagen sind die Verse 9 bis 16. Ich nehme den Vers 1 aber noch mit dazu. Also Römer 12, Vers 1 und 9 bis 16. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Glauben. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch herunter zu den Niedrigen führen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ja, soweit der Predigttext. Man merkt sofort, dass es hier nicht um die theoretischen Dinge des ersten Abschnitts geht. Es geht nicht um Sünde, es geht nicht um Rechtfertigung, nicht um Gnade und Erwählung. Aber ich habe den ersten Vers ganz bewusst mit dazu genommen, weil dieser Vers den Römern, natürlich auch uns, deutlich machen soll, dass es hier um eine Ermahnung geht. Das, was Paulus hier schreibt, ist also nicht eine unverbindliche Empfehlung. Nicht so nach dem Motto, naja, es wäre schön, wenn ihr vielleicht irgendwann mal daran denken könntet. Nein, hier ist es ernst. Es geht weit über so eine Empfehlung hinaus. Das, was hier kommt, das hat einen anderen Stellenwert. Es ist eine Ermahnung und wenn man den Text dann weiter hört, ich habe es gerade ja vorgelesen, dann prasseln mindestens 15 ganz unterschiedliche Ermahnungen auf uns nieder. Einfach so zack, zack, zack aneinandergereiht. Ja, sollen das jetzt die verspäteten Vorsätze fürs neue Jahr sein? Nein. Zur Beruhigung sage ich euch auch, dass ich nicht auf jede einzelne eingehen möchte, sondern ich möchte eine Priorität setzen. Ermahnung kennen wir ja alle, von klein auf. Da sind die Ermahnungen der Mutter. Zieh dich warm an. Geh nicht bei Rot über die Straße. Fahr vorsichtig. Bleib nicht so lange weg. Wir können uns noch gut dran erinnern. Jeder kennt das. Und manchmal, das kennen wir auch, gehen einem diese Ermahnungen ganz schön auf die Nerven. Am besten, man stellt die Ohren auf Durchzug. Auch die Ermahnung des Paulus, die ich hier vorgelesen habe, die kennen wir auch. Wir haben sie hier oder auch in anderer Art und Weise schon häufig gehört. Ja, das, was aber dahinter steckt, das ist bei der Mutter nicht anders als beim Paulus. Ja, Paulus schreibt ja im Auftrag Gottes, es geht darum, die Mutter liebt die Kinder und ermahnt sie deswegen. Gott liebt seine Kinder, uns, und ermahnt sie deswegen. Es geht um die Liebe. Ja, es ist also eine Wegweisung für das praktische Leben als Christ und insbesondere für das praktische Leben der Christen untereinander. Paulus ermahnt zwar, aber er hält keine Gardinenpredigt. Ja, eine wesentliche Frage bei den Dingen, die hier erwähnt sind, ist ja, wie das zu verstehen ist. Ist es grundlegend für das Christsein, dass man das, was der Paulus hier schreibt, wozu er uns ermahnt, dass man das anwendet? Ist das die Grundlage dafür oder ist es die Frucht des Christseins? Und auf der Grundlage der ersten 11 Kapitel kann es ja nur heißen, die Aufforderung zum christlichen Handeln, so wie es hier dargelegt ist, ist nicht ohne die Grundlage des Evangeliums zu haben. Ohne die Einsicht in das Werk Jesu, in Sünde und Rechtfertigung, ohne den Glauben und ohne die christliche Hoffnung gibt es kein richtiges christliches Handeln. Es ist allenfalls ein formelles Nachahmen der christlichen Ethik. Aber wenn dies ohne den Glauben an Christus geschieht, dann ist es ein Handeln, was aus menschlichen Kräften kommt. Ein Handeln, das nicht vom Glauben getragen ist. Und im Umkehrschluss heißt das jetzt, dass der Glaube nicht ohne die Frucht sein kann. Dass die Frucht ist das Handeln, so wie es der Paulus hier beschreibt, wozu er uns ermahnt. Und wenn man das zusammenfasst, dann sagt Jesus das nochmal in der Zusammenfassung seinen Jüngern: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und der Stellenwert der Liebe der Christen untereinander wird von Jesus auch noch an einer anderen Stelle deutlich gemacht. Nämlich auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet er dem Schriftgelehrten: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm zu vergleichen: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, damit ist klar, dass die Liebe die zentrale Qualität ist, die das Handeln des Christen kennzeichnet. Und das ist die Priorität, die ich setzen möchte. Ich spreche daher heute von den drei Aspekten der christlichen Liebe, wie sie sich anhand des Predigttextes ergeben. Nämlich: Die Liebe ist wahrhaftig, die Liebe ist brüderlich und die Liebe ist demütig. Zum Ersten, die christliche Liebe ist wahrhaftig. Paulus schreibt im Vers 9 hier: Die Liebe sei ohne Falsch. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Gott kennt die Menschen ganz genau. Er weiß genau, dass er das schreiben muss. Ja, weil er kennt die Tatsache, dass die Liebe nicht immer ohne Falsch ist. Er weiß, wie viel Heuchelei auch unter Christen vorkommt. Deshalb fordert er eine ungeheuchelte, eine wahrhaftige Liebe, eine Liebe ohne Hintergedanken. Besser ist eine distanzierte, aber ehrliche Liebe als eine Liebe, die vordergründig große Gesten und schöne Worte macht, aber den anderen im Herzen verachtet. Manchmal ist es um der Wahrhaftigkeit willen besser, klare Worte zu reden, zurechtzuweisen oder gar zu tadeln, wenn dazu ein Anlass besteht. Darin zeigt sich nämlich, dass die Liebe echt ist, dass sie helfen und zurechtbringen will und den Nächsten nicht in die Irre gehen lassen will. Natürlich gibt es auch Leute, die dabei ein bisschen weit gehen. Sie meinen, nur ihre Meinung sei richtig und sie hätten die Aufgabe, den Nächsten auf ihre Linie zu bringen. Dann handelt es sich meistens nicht um Liebe, sondern das auslösende Moment, das dahinter steckt, ist vielleicht verdeckte Geltungssucht. Wahrhaftig ist die Liebe dann, wenn sie sich an den Maßstäben Gottes orientiert. Sie lässt Freiheit, wo immer Freiheit möglich ist, und sie weiß zurecht, wo Gottes Gebote übertreten werden. Echte christliche, wahrhaftige Liebe erkennt man daran, dass ein Bruder dem anderen hilft, vorwärts zu kommen, ihn aufzubauen, ihm zu geben, ohne eine Rückzahlung zu erwarten oder Bedingungen oder gar Forderungen zu stellen. Echte Liebe erkennt man daran, dass ein Christ dem anderen hilft, geistlich zu wachsen. Und diese wahrhaftige Liebe der Christen untereinander erwächst aus dem gemeinsamen Glauben. Dort, wo Menschen einig sind im Glauben an Christus und aus der Gnade in Christus leben und wo sie ihren Glauben mit einer Stimme bekennen, da ist die christliche Liebe selbstverständlich. Denn der eine erkennt den anderen als Teilnehmer am selben Heil und derselben Hoffnung, als Bruder oder Schwester in Christus und als Kind Gottes. Die christliche Liebe ist brüderlich. Ich fasse unter diesem Punkt zusammen, was das alltägliche Miteinander der Christen betrifft. Wie gehen wir als Christen miteinander um mit unseren Geschwistern? Denken wir an unsere Situation hier in unserer Gemeinde. Wir haben eine Gemeinde, wir haben Brüder und Schwestern. Das ist eine sehr komfortable Situation, die aber nicht alltäglich ist. Bonhoeffer sagt uns das deutlich. Er sagt, dass die Gemeinschaft mit anderen Christen nichts Selbstverständliches ist, sondern eine göttliche Gnade. Umso wichtiger ist es, in dieser Gemeinschaft auch recht miteinander umzugehen. Die liebevolle Art, die wir dabei an den Tag legen sollen, geht über die Nächstenliebe hinaus. Paulus schreibt an die Galater: So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an jedermann Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen Gottes. Also nicht so, wie man Nächstenliebe mit anderen Leuten praktiziert, sondern noch eine Schippe obendrauf. Besonders an den Hausgenossen Gottes. Wie sieht das aus? Konkret. Wie sieht das aus, wenn die Bibel von brüderlicher Liebe spricht? Dann hat sie vor Augen, dass die Christen wie in einer Familie zusammenleben. Und wie ist es in einer Familie? Da ist nicht immer eitel Sonnenschein, sondern da geht es auch mal ans Eingemachte. Man sagt dem anderen oder man sagt sich die Meinung. Aber es gibt das grundsätzliche Ja zueinander. Es gibt diese grundsätzliche Annahme, man stellt sich nicht grundsätzlich dem anderen entgegen, auch wenn man in der Sache durchaus mal anderer Meinung sein kann. Das soll auch in der Gemeinschaft der Christen untereinander so sein. Dazu gibt die Bibel ganz praktische Anweisungen und wir lesen die hier in unserem Text. Wir lesen zum Beispiel: Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Das bedeutet, dass man sich für den Nächsten, für den Bruder, für die Schwester interessiert, dass man Anteil hat an seinem Leben, an seiner Situation, wo er gerade steht, dass man ihm hilft. Man interessiert sich für ihn und man hilft ihm, wo man es vermag. Die Art der Hilfe kann durchaus unterschiedlich sein. Sie kann materiell sein, dass man dem anderen etwas abgibt. Oder sie kann auch auf geistlicher Ebene bestehen. Ja? Sie kann auch darin bestehen, dass man einfach, wie gesagt, Anteile am anderen hat, dass man sich dafür interessiert, wo stehst du gerade, was sind deine Nöte, was sind deine Probleme. Und in alledem trachtet man nach Frieden und Einheit. Seid eines Sinnes untereinander, schreibt Paulus hier. Und am Ende des Römerbriefs schreibt er: Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Einheit und Eintracht untereinander. Die sind frei von subjektiven Profilierungsstreben. Wer nach Einheit sucht, erkennt, dass Zwietracht lähmt. Zwietracht lähmt, schadet und im schlimmsten Fall zerstört sie eine christliche Gemeinschaft. Die Einheit zu suchen bedeutet in der Regel persönliche, subjektive Vorlieben zugunsten der gemeinsamen Sache zurückzustellen. Die gemeinsame Sache, die gemeinsame Basis aber, das sind Gottes Wort, sein Evangelium, der Glaube an Jesus Christus. Darauf kommt es an. Und da geht es nicht, dass man sich selbst für klüger oder wichtiger hält und seine Interessen und Gedanken durchsetzen möchte. Jesus ist uns an dieser Stelle auch ein Vorbild, da er ganz anders dachte und handelte. Er hielt es nicht für selbstverständlich, als der Größte herauszukommen. Obwohl er Gott war, erniedrigte er sich und wurde Mensch. Und zwar nicht in menschlicher Herrlichkeit, sondern in menschlicher Niedrigkeit. Er kam als Knecht, als Diener, der sich nicht scheute, seinen Jüngern die Füße zu waschen, also die niedrigsten Arbeiten zu tun. Und damit sind wir beim dritten Zeichen der christlichen Liebe: Sie ist demütig. Paulus mahnt das im Philipperbrief an, diese Demut, wenn er sagt: Ein jeglicher unter euch sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und er fährt fort: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und im Einklang damit sagt unser Predigttext: Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ja, es entspricht dem natürlichen Menschen, sich und seine Person zu beweihräuchern oder beweihräuchern zu lassen. Es gefällt ihm, dem natürlichen Menschen, wenn er in ein Amt gewählt wird, wenn er nach seiner Meinung gefragt wird, wenn er Verantwortung wahrnehmen kann. Christen, die sich für die besseren Menschen halten oder die geeigneten Kandidaten für ein Amt, die werden für ihre Geltung und ihre Macht kämpfen und sich damit zwangsläufig gegen andere stellen. Sie tragen ihren Egoismus dann bis unter Umständen in eine Gemeinde hinein. Sie halten sich für klug und unverzichtbar für das Reich Gottes. Aber das ist nur Weihrauch um die eigene Person. Jesaja sagt dazu: Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Jesus war Gott und kein Sünder. Er hätte mit Recht Macht und Geltung beanspruchen können, aber er tat es nicht. Seine Gesinnung war eine des Dienstes. Als ihn die Volksmenge nach der Speisung der 5000 zum König machen wollte, zog er sich in die Einsamkeit zurück. Es war nicht seine Berufung, vor Menschen eine institutionelle Macht zu beanspruchen. Dementsprechend wird man auch Christen daran erkennen, dass sie sich zurücknehmen können. Ein Christ wird nicht nach Macht streben. Sollte sie ihm übertragen werden, so wird er sie gebrauchen, indem er seinem Nächsten dient. So wie Christus es getan hat. Sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, lasst uns nochmal zusammenfassen. Die christliche Liebe ist wahrhaftig. Sie hilft dem Bruder oder der Schwester darin, geistlich zu wachsen. Die christliche Liebe ist brüderlich. Sie nimmt Anteil am Leben des anderen und trachtet nach Frieden und Einheit. Die christliche Liebe ist demütig. Sie trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern hält sich herunter zu den Geringen. Und in dem allen hat sie Jesus Christus zum Vorbild, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. Amen.